Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhofer.
Servus.
Heute mit dem blonden Engel.
Blonder Engel ist, sage ich, eine Kunstfigur, die es mir erlaubt, vom Felix einfach Sachen wegzulassen.
Als lustiger Liedermacher hat sich Felix Schobesberger seit vielen Jahren eine große Fanbase aufgebaut. Seine Inspiration holt er sich dabei nicht zuletzt in seinen Sommern im Salzkammergut.
Diese Rolle des Klassenclowns, glaube ich, hat tatsächlich irgendwo zugetroffen auf mich. Ich bin allerdings erst sehr spät zur Musik gekommen. Ich habe erst so mit 14, 15 zum Gitarrespielen angefangen. Davor hat Musik in meinem Leben wenig Rolle gespielt. Aber das Wort und der Text schon, ich war natürlich in den sprachlichen Fächern immer eher besser wie jetzt in Physik oder Chemie, war nicht so meins. Und ich habe einfach eine Liebe zu skurrilen Worten, zu eigenartigen Worten, zu eigenartigen Formulierungen. Ich spüre einfach gern mit der Sprache.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Weißt du, wie ein guter Witz anfangen würde?
Ja, ich kenne einen.
Treffen Sie drei Oberösterreicher auf einem Boot. Es wird nicht der letzte Witz für heute bleiben, weil wir haben einen spannenden Gast. Bevor wir zu dem kommen, wir sind wieder am Boot, bei einem Podcast sozusagen. Und es geht ein bisschen Wind. Also falls man es hört oder das Wasser plätschern, oh, da kommt, schau mal, da kommt was Schönes auf uns zu schon wieder.
Sieht man sogar am Video. Also schaut unbedingt, nein, ich muss dich verbessern. Es ist ein Genacker. Es ist ein Genacker. Wir sind mitten am Attersee und wir sehen hinter uns ein wunderschönes Segelboot vorbeifahren. Also das ist der Grund, einmal auf YouTube reinzuschauen bei unserem Kanal. Unbedingt auch Salzkammergut-Podcast eingeben. Robert, Episode 99.
Ich glaub's nicht.
Ja, ich glaub's nicht.
Letztes Mal zweistellig.
Nächste Woche feiern wir.
Genau. Wir haben uns was Tolles überlegt. Also schaut nächste Woche unbedingt wieder ein. Aber auch die heutige Folge hat's in sich. Kurz einmal der Aufruf für nächste Woche. Wir haben ein bisschen nachgedacht und wir kriegen ja immer wieder Post von euch. Aber schickt uns doch mal eure Fragen. Wir werden nächste Woche zumindest in einem kleinen Teil der Episode drauf eingehen, was ihr so von uns wissen wollt. Episode 100, da ist alles anders. Also ihr könnt ein bisschen partizipieren. Und jetzt kommen wir aber zur Episode 99 zu Felix Schobesberger.
Ha, und jetzt werden Sie alle denken, Felix wer? Felix. Vielleicht kennen viele diesen Namen auch, aber der blonde Engel ist viel berühmter.
Ist viel berühmter, ja, richtig.
Hat der blonde Engel mehr zu sagen bei dir oder der Felix?
Ich sag das aber, ich will gleich mit so einer brutalen Frage anfangen, also ein Wahnsinn.
Ist bekannt,
ja, ja. Nein. Blonder Engel ist, sage ich, eine Kunstfigur, die es mir erlaubt, vom Felix einfach Sachen wegzulassen.
Ja.
Der ist quasi das, was der Felix auf die Bühne stellen will, so ein bisschen das blonde Engel.
Ja, aber jetzt muss ich gleich nochmal fragen, war das damals, wie du den blonden Engel erfunden hast, für dich schon klar, dass du von dem leben wirst, einmal von der Musik, dass du auf großen Bühnen stehen wirst? Hast du damals schon eine Kunstfigur gebraucht oder war das einfach notwendig, weil es irgendwie richtig geil ist?
Das sind total viele Fragen in einem. Ich werde sie versuchen abzuhandeln.
Bitte,
also, ja. Erstens, Bubentraum Rockstar hat es gegeben, ja, zum Kleinkünstler / Singer-Songwriter hat es gereicht.
Folk,
Country, Bluegrass, Blues, so ein bisschen amerikanische Roots-Music, wenn man so will. Mit oberösterreichischen Dialekttexten. Oberösterreich. Ober war eher Steiermark. wohl. Nein, und ich habe so irgendwann ums 16. Lebensjahr angefangen, Lieder zu schreiben. Und da habe ich dann ein relativ postpubertäres Lied einmal geschrieben, wo es das war so ein Schlager-Persiflage und da ist es im Refrain gegangen. Und er wird kommen, ein Engel wunderbar, mit grüner Brille und langem blonden Haar. Und ich war damals bei einer Linzer Band, das war so eine Business-Cover-Band, war ich als Roadie mit dabei, hat mir so ein bisschen ein Taschengeld verdient und habe denen das Lied vorgespielt und die haben gesagt, cool, das spielen wir. Und der Gitarrist von denen, der Frank Volkmann, der war Gitarrenlehrer damals noch im Forum Neuhofen und der hat einmal im Jahr so einen Vorspielabend organisiert für seine SchülerInnen. Und da hat er gesagt, hey, möchtest du als Special Guest vorbeischauen und das Lied spielen? Und ich habe gesagt, ja, mache ich. Und der hat einfach auf ein Plakat Special Guest Blonder Engel draufgeschrieben. Und
Geschichte.
Der Name war geboren und dann habe ich die Kunstfigur einfach rundherum gebaut, weil mir das irgendwie gefallen hat.
Also hast du dich schnell damit angefreundet?
Ja, ich wurde getauft und habe mich schnell damit angefreundet.
So wie es im Leben passiert, oder?
Ja, richtig. Es tatsächlich passiert, ist ein gutes Stichwort. Man glaubt ja, glaube ich, oft das, was so auf Bühnen und was so in Bandbiografien oder Künstlerbiografien passiert, dass da sehr viel Masterplan und sehr viel Planung und sehr viel Dreijahresplan und Pipapo dahinter ist. In meinem Fall überhaupt nicht. Bei mir ist wirklich einfach sehr viel passiert. Ich bin ein Mensch, der so funktioniert. Ich schaue, was passiert und schaue, wie können wir da weitermachen.
Authentisch nennt man das.
Ja, vielleicht. Oder planlos.
Jetzt kann man sich die Variante aussuchen. Das finde ich eigentlich ganz gut.
Ich finde beide sympathisch. Felix, horchst du auch auf Angel eigentlich?
Mittlerweile schon, weil es tatsächlich Leute gibt, die so sagen zu mir. Also ich habe auf der Bühne dann angefangen, also da gibt es dann so Moderationen, wo ich dann zum Beispiel zu meinen Therapeuten gehe und der sagt, Herr Angel, du musst deine Krisen als Chance betrachten und solche Sachen. Und wenn du so auf der Bühne über dich selber zum Reden anfängst, übernehmen das ein paar Leute und das alles, Angels, Engel, Enkel, ein Freund habe ich, der sagt nicht mehr nur Angelo zu mir. Ich habe alles Gabriel gedacht.
Ich habe was zum Vorlesen. Ja. Wir werden dich kurz vorstellen, wir sind schon mitten im Gespräch. Also unser heutiger Gast tritt normalerweise, und auf das müssen wir zu sprechen kommen, mit nacktem Oberkörper, goldenen Leggings und Engelsflügeln auf. Heute
und grüner Brille.
Und grüner Brille. Immer
ja.
Dabei?
Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Fällt mir jetzt nichts mehr.
Wohl. Heute sitzt er bei uns mitten am Attersee. Felix Schobesberger heißt er, ist seit fast 20 Jahren der blonde Engel, Liedermacher, Kabarettist, Improvisationstalent, ein Mann, der Wortspiele in einem Tempo abfeuert, bei dem andere nicht mal mitdenken können. Muss ich wirklich zugeben, ist so. Also ich habe mir gedacht, bei deinen letzten YouTube-Videos, wie kann man sich das merken, was du da redest? Ja? Er lebt tatsächlich von seiner Musik, was in diesem Land keine Selbstverständlichkeit ist. Und er schreibt seine Lieder am liebsten hier, behaupte zumindest, an diesem See am Attersee, während die anderen schwimmen gehen. Wir reden über den langen Weg zum eigenen Publikum, über Sommer hier am Attersee, darüber, was passiert, wenn monatelang keine brauchbare Zeit kommt, und am Schluss lassen wir ihn für uns improvisieren. Werden wir noch was vorhaben. Auf hoher See sozusagen die Improvisation. Blonder Engel, Liedermacher, Sitzmusiker, heute ausnahmsweise Bootsmusiker. Willkommen bei uns im Salzkammergut-Podcast.
Recht herzlichen Dank für die Einladung. Das war eine wunderschöne Vorstellung.
Oder? Ja, ich finde auch, 5 Sterne kriegst du von mir.
Sterne.
Wirklich? Ja. Hey, danke, danke. Ich frage normalerweise immer, fühlst du dich getroffen?
Ja, mitten ins Herz.
Wie oft hast du schon Interviews gegeben mitten am See?
Ich glaube, noch nie. Weiß ich, aber kann es da mal sein? Es gibt ja manchmal so Bühnen, die halt auf irgendeinem Badeteich oder sowas sind, was dann als gerne Seebühne angepriesen wird. Ja. Kann sein, dass auf irgend sowas schon mal ein Interview war. Vielleicht auf der Donau, aber von See. Nein. Ich glaube, sag mal, es ist in Folge 99 des Podcasts zum ersten Mal am See.
Aber was ist denn die skurrilste Location, wo du jemals gespielt hast? Gibt es da was?
Es gibt schon skurrile Locations. Ich habe 2009, da war Linz Kulturhauptstadt, Linz ist meine Heimatstadt, da hat es ein Projekt gegeben, wo es am Bindermichel-Kreisverkehr im Kreisverkehr so aus, weiß ich nicht, wie viele tausend Bierkisten so eine Art Burg aufgebaut haben, wo es dann eine Bühne drin gegeben hat, und da habe ich gespielt. Das war eine sehr, sehr skurrile Location. Ich habe irgendwann mal gespielt dabei in, wie heißt denn das da, in Viertelzell an der Bram, gibt es das, ja, da irgendwo, keine Ahnung.
Wahrscheinlich.
Altes Lagerhaus, und ich habe mir gedacht, ja, das ist so halt altes Lagerhaus, das ist jetzt so eine renommierte Kulturstätte, die halt in einem alten Lagerhaus, und dann komme ich da hin und es war de facto ein altes Lagerhaus, wo die Bühne waren so gelbe Schallungsplatten und der schwarze Bühnenhintergrund war so eine Baufolie und so.
Also so Nomen ist Omen.
Ja. Und wirklich so ein Strom aus einem 300 Meter entfernten Kreisel einer Zeit. Ja, keine Ahnung. Das waren schon skurrile Locations, aber ich mag das auch ein bisschen. Wenn so Kunst und Kultur und Konzerte, wo stattfinden, wo es normalerweise nicht stattfinden. Weil wenn man das wirklich irgendwann einmal zu seinem Beruf auserkiest,
wow.
Glaub ich jetzt, dass das immer kein auserwählt, sieht man ja sehr viele Bühnen, die relativ gleich ausschauen. Und da ist dann schön, wenn man durch solche skurrileren Locations einmal ausbrechen kann aus diesem Alltag.
Aber heißt es, dass man die meisten Konzerte vergisst, weil sie einfach austauschbar sind?
Nein, das wollte ich damit nicht sagen, aber es gibt sehr viel Bühnen, die einmal ähnlich ausschauen. Die Teams dahinter sind meistens allerdings sehr engagiert, und wenn du ein cooles Team hast, kommst du natürlich dann gerne in solche Häuser. Jetzt, ich würde einmal sagen, Cabaret Niedermeier ist jetzt klassische Kleinkunstbühne, wie es halt in dem Land öfter gibt, aber das Team dort, Hut ab, das ist eins meiner liebsten beruflichen Wohnzimmer. Ich komme dort auch gern hin. Also das wollte ich damit überhaupt nicht sagen, dass es austauschbar ist. Aber es ist halt schon schön, wenn es dann zum Beispiel, wenn man in Deutschland gespielt, in einer historischen Druckerei, wenn du dann zwischen solchen Druckersetzkästen spielst und solche alten Druckerpressen, das sind schon, ist halt einfach schön, wenn es da optisch und gerade wenn du halt so einer bist wie ich, der sehr viel frei, stehgreif, improvisiert oder sowas, ist es dann halt natürlich super, wenn du dann von den, in der Druckerei, von den Versalien und den Gemeinen und den Punzen und den Dikten erzählen kannst und keiner kennt sie aus und ich selber aber frei.
So. Da sind wir schon beim Punkt. Ich finde das nämlich wirklich großartig, wie du bist ein Sprachvirtuose. Du hast wirklich die Wörter sehr gut im Griff und es macht irrsinnig Spaß, dir zuzuhören und zuzuschauen. Warst du in der Schule auch schon der Klassenclown und hast mit Wörtern begeistert?
Ja, also diese Rolle des Klassenclowns, glaube ich, hat tatsächlich irgendwo zugetroffen auf mich. Ich bin allerdings erst sehr spät zur Musik gekommen. Ich habe erst so mit 14, 15 zum Gitarrespielen angefangen. Davor hat Musik in meinem Leben wenig Rolle gespielt. Aber das Wort und der Text schon, ich war natürlich in die sprachlichen Fächer immer eher besser wie jetzt in Physik oder Chemie, war nicht so meins. Und ich habe einfach eine Liebe zu skurrilen Worten, zu eigenartigen Worten, zu eigenartigen Formulierungen und spüre einfach gern mit der Sprache. Ich verwende dann diese Worte oft auch inkorrekt, aber man kann die ja auch auf eine lustige Art inkorrekt verwenden.
Absolut, und es ist ja interessant, das sind ja wirklich zwei Zweige, das Wort und die Musik. Wie hat das bei dir zusammengefunden?
Lustig, dass du mich das jetzt fragst. Ich habe heute gerade die Liner Notes geschrieben für mein nächstes Album. Und das kommt aus dem nächsten Jahr im Frühjahr und es wird heißen Super Texte. Und das ist tatsächlich, seitdem ich Musik mache, also wenn ich mich zurückerinnere, es ist nie wer hergekommen und hat gesagt, wow, das ist eine lässige Melodie, die du geschrieben hast. Das war immer nur klasse Texte.
Aber, also, aber das ist auch so außergewöhnlich, oder?
Ja, wahrscheinlich. Es ist tatsächlich, bei mir ist am meisten der Text vorher da beim Schreiben, aber es ist für mich das Lied eigentlich die ideale Textform, wenn man so will. Es reimt sich, es ist Gedicht für den Vortrag konzipiert. Das ist ja ein bisschen das Schade an Gedichten. Oft finde ich es ja, dass die oft geschrieben werden für einen lesenden Rezipienten, eine lesende Rezipientin. Und das Lied ist eben so schön. Das Lied ist Lyrik, die oft auch Geschichten erzählt und jetzt nicht irgendwie aphoristisch daherkommt und die schon für den Vortrag, also das schon für den Vortrag eigentlich gedacht ist. Also ein Lied muss man singen so oder spielen halt und irgendwie. Und das ist einfach, glaube ich, wie sagt man da, wir bemühen ein fremdes Wort, ein Amalgam aus Musik und Text, was mir sehr liegt, weil Musik berührt mich halt irgendwo. Das ist wenn ich mir jetzt mit viel Kleinkunstkollegen, Kolleginnen vergleiche, gibt es da gar nicht so viele, die aus der Musik kommen. Sehr viele kommen irgendwie aus dem Schauspiel, haben irgendwie so eine Vergangenheit oder sowas oder irgendwelche Bühnenworkshops oder sowas. Bei mir ist wirklich, ich wollte früher Musiker werden, habe schnell gemerkt, dass mir das Texten liegt, dass mir auch das heitere Texten liegt, dass mir das Spaß macht und so habe ich halt irgendwie so meine eigene Art von Songwriting vielleicht gefunden. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass ich der Einzige bin, der sowas macht, aber es ist doch sehr, wird mir zumindest oft gesagt oder unterstützt, dass das sehr unique ist, was ich da mache.
Ist es auf jeden Fall, die Nische hast du auf jeden Fall gefunden. Ich finde es sehr erstaunlich. Gehen wir zurück zu dem 14-jährigen Burschen, der dann angefangen hat zum Gitarrenspielen. Ich kann mich erinnern, bei mir war es immer so, ich habe extrem auf Texte gehorcht. Ja? Aber das haben nicht viel gemacht. War das bei dir auch so? Hast du deshalb vielleicht da reingefunden bei deiner eigenen Musik?
Ja und nein. Also ich glaube, da gibt's beides. Wenn ich jetzt so, also dieses Musikerweckungserlebnis für mich, wo ich dann gesagt habe, ich möchte Rockstar werden, so mit 14 war, dass ich mein Vater ein Rocksample aus den 70er Jahren gekauft hat, wo von die Sweet Ballroom Blitz oben war und die hat mir so taugt, dass ich gesagt habe, ich muss Gitarrespielen anfangen. Eine furchtbare Glamrock-Nummer eigentlich, aber wurscht. Also da gibt's schon so diese Musiken, wo mich dieses Gitarrenlastige, dieses Riffige auf jeden Fall abholt, wo der Text eher in den Hintergrund tritt. Dann gibt es aber diese Musik, was mich seit, seit ich ein kleiner Bub bin, fasziniert. Thomas Spitzer ist wahrscheinlich einer meiner größten Einflüsse, ERV und sowas. Also diese textverspülte Musik, ja. Da haben wir gerade im Austropop in der österreichischen Musik, oder auch, wenn man noch weiter zurückgeht, Richtung, keine Ahnung, Hermann Leopoldi oder solche Sachen, stimmt. Oder was, der Qualtinger Bronner, da gibt es ja sehr viel Musik mit geistreichem und sehr, sehr lustigen und kritischen Texten. Das hat man schon auch immer taugt. Der Papa hat daheim auch immer aufgelegt, Biron und Knapp und solche Sachen, und Blitzo, Camping und die Geschichten, das kenne ich alles als kleiner Bub. Und also hat mich auch schon immer beeinflusst. Und dann, wie bin ich dann irgendwann auf diese Ästhetik der Country- und Folkmusik gekommen, und das ist natürlich, da bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit so wirklich einer Storyteller-Musik, wo es dann gar nicht mehr um eine Pointe geht, sondern einfach hier zuerst eine Geschichte, wenn du so alte Johnny Cash-Sachen anhörst oder Bob Dylan natürlich die Größen, aber auch wenn du da modernere Sachen anhörst, das ist immer ein sehr story-driven, wenn man so will. Und da habe ich, ja, spricht mich beides wahrscheinlich an, ein Sound und ein Text.
Hast du wirklich das gehört und dann gesagt zu deinen Eltern, ich will Gitarren spielen, weil ich will Rockstar werden? War das wirklich dieser eine Moment, wo der Stein ins Rollen gekommen ist?
Ja, es klingt ein bisschen depp, ja. Aber es war tatsächlich so. Es war dieser Sampler, es war glaube ich Nummer 14, Sweet Ballroom Blitz. Ich habe dann vom Osterhasen ein Sweet Best Of Album gekriegt, und das war damals eine Zeit, wo man nur einen Discman gehabt hat, und mit diesem einen Best Of Album, diese 18 Nummern, habe ich glaube ich dann bis zum Sommer, bis zu den Sommerferien, wo ich zum Zeugnis dann die nächste CD gekriegt habe, Uriah Heep Best Of, ja, habe ich nur The Sweet gekocht. Und es war dann für mich komplett klar, ich fange so ein Gitarrespielen an. Und dann habe ich gesagt, ich brauche eine E-Gitarre. Hat meine Mama gesagt, das spielst du einmal nicht. Du wirst jetzt erst mit der akustischen ein wenig runterbloggen, weil da haben wir schon nicht daheim. Und dann bin ich im Linzer Happy Music Kurs angemeldet worden, weil da hat meine Mutter die Veranstaltenden kennt. Happy Music Kurs war oder ist ein Format in Linz, was sich so an Menschen gesetzteren Alters richtet, die dann so jenseits der 50 nur mal Gitarre spielen lernen wollen. Und da bin ich dazwischen gesessen mit 14 und habe Schwarzer Kater Stanislaus, und ich stand an der Bar und ich hatte kein Geld. Diese ganzen alten Schlager, so wie ich zum Gitarre spielen angefangen. Und alles aber ausgelöst durch The Sweet Ballroom Blitz, ja.
Wir sind vor kurzem im Brooklyn Bay gesessen.
Yes.
Mit dem Tom Eder, der ja Profimusiker ist, wahnsinnig toller Gitarrist ist. Ja. Und der hat zu dir gesagt, was Fingerpicking, also Zupfen und so weiter betrifft, bist du absolute Benchmark in Österreich. Und da kommt er nie hin. Jetzt fangst du mit 14 Jahren in so einem halbschwindlichen Kurs zum Gitarrenspielen an.
Na, wieso? Das hat er super verkauft. Der war super, der Kurs.
Aber wie kommt man denn dann dahin, dass man auf Bühnen steht und richtig gute Gitarreros sagen, der Typ kann wirklich was?
Ohne die anderen Kursteilnehmenden beschämen zu wollen, ich war schon sehr schnell der Beste in dem Kurs. Nein, aber ich war halt dann auch so, ich habe halt dann Lehrer, Privatlehrer aus der Linzer Szene gehabt und hab halt immer wollen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, das Um und Auf ist, dass du irgendwas willst und viel gibt und mich viel beschäftigt damit, und wahrscheinlich aber mit dem, auf was der Tom Eder da referiert, Nischen gefunden, wo es gar nicht so gut sein muss, dass in Österreich einmal der Beste bist, weil es gibt gar nicht so viele, die das machen. Und ich bin ja nicht der Beste, der Bauchpinsel damit natürlich und streut mir zu Unrecht Rosen, aber ich freue mich natürlich sehr, wenn jetzt handfeste Gitarreros in meinem Konzert sitzen und sagen, hey, was der Lick, den du da rausgehauen hast, Hut ab, das gefreut mich natürlich. Und es gibt da immer wieder Leute, die sagen, du spielst super, das ist so die super Texte, das andere, was mir dann manchmal gesagt wird, wie du Gitarre spielst, super. Wahrscheinlich habe ich geglaubt, weil man es jetzt halt in der Kleinkunst nicht, und ich werde halt oft in dieses Kleinkunst-Eck gestellt, und dort findest halt nicht viel Leute, die so aus der Musik kommen und dann halt dieses Handwerk so beherrschen oder was, ja.
Ich habe dich verglichen mit Helge Schneider. Wie geht's dir damit?
Ehrt mich natürlich sehr, aber die Musikalität, die ein Helge Schneider hat, habe ich nicht. Da will ich gar nicht mein Licht unter den Scheffel stellen oder irgendwie bescheiden sein, weil Helge ist ein Übermusiker einfach. Aber, und der hat auch das große Talent, dass er dieser Übermusiker ist und viel Leute eben Konzert sitzen und glauben, der kann gar nicht so gut Klavier spielen, weil das dem einfach wurscht ist. Der muss das nicht herzagen. Wenn du Musiker bist oder Musikerin bist, hörst du das sehr schnell, dass denn seine Musikalität virtuos ist. Und ich habe dann 4-mal live gesehen und bin 4-mal gelegen und ist vielleicht, war auch immer ein großer Einfluss von mir wahrscheinlich, was das Improvisatorische betrifft. Und der hat auch eine große Sprachverliebtheit in seiner Musikalität. Ich habe da irgendein Live-Plotten daheim, das ist ein Helge-Zitat, was mich, glaube ich, mein Leben lang begleiten wird, wo er über seinen Bühnenscheinwerfer redet und sagt dann, dieser Scheinwerfer scheint nicht, der ist. Mhm. Also das ist ein sehr intelligenter Witz irgendwo und sowas beeindruckt mich einfach. Mit sowas habe ich mich immer viel beschäftigt. Ja. Aber ich nehme die Blumen dankend
an. Ja, weil ich habe ihn live gesehen und es ist trotzdem so, der bringt dieses jazzige, virtuose über einen Schmäh zu den Leuten. Andere schaffen das sicher nicht in dieser Liga. Und ich habe es einfach wahnsinnig lustig gefunden. Und natürlich wartet jeder auf Katzenklo. Und er hat dann referiert darüber, was man laut Vertrag spielen muss an seinen Hits, wie viel davon. Und er hat dann gesagt, das sind 4 Akkorde. Und er hat dann von diesen Katzenklo-Akkorden Variationen gespielt und hat gesagt, damit ist der Vertrag jetzt erfüllt. Das reicht ihm.
Ja. Es gibt ja auch eine gute Aussage zu dem ganzen Thema und das verbindet euch dann doch wieder, euch beide. Nämlich eine Freundin von mir, du kennst sie, Peter, sagt immer, die hat das auch sozusagen weitergegeben, es ist ja immer schwieriger, gescheit zu blädeln, als blöd zu gescheideln. Das dann eh schon alle anderen, oder?
Das ist ein sehr schöner Satz, den habe ich noch nie gehört, nehme ich mal mit. Ja, wirklich?
Ja,
die Schuhe muss ich erst einmal ausfüllen. Ich kann vielleicht beides, ich kann blöd und manchmal auch gescheit blöd.
Das Beste von allem, wirklich das Beste von allem, weil du gesagt hast, du wirst in die Kleinkunst verortet. Wie würdest du das denn selber am besten beschreiben, was du machst?
Das ist eine Frage, da machst du jetzt ein Fass auf, weil über die habe ich in meinem Leben schon so lang nachgedacht. Mhm. Meine Einschätzung ist, wenn du in Österreich Musik machst, malst, irgendeine Art von künstlerischen Output hast, der inhaltlich lustig ist, bist du ob unserer reichhaltigen Kabaretttradition schnell in dem Eck. Mhm. Was überhaupt nicht schlimm ist und überhaupt nicht schlecht ist, aber du bist dann halt in einer Schublade. Mhm. Und so war es bei mir auch. Und ich habe mich schon immer als Musiker gesehen und ich wahrscheinlich ganz nüchtern deshalb, weil ich sagen würde, meine Form, und das ist, glaube ich, dann wird sehr philosophisch, eigentlich das, wonach die Einordnung passieren müsste, wenn man denn schon einordnen will. Meine Form ist ein Liederabend oder ein Konzert, wenn man so will. Schön. Ich bin keiner, der alle Sprechtexte, die passieren zwischen meinen Nummern, diese Anmoderationen, sind alle irgendwann einmal mehr oder minder Stehgreif entstanden, entwickeln sie dann weiter und sowas. Das Einzige, was wirklich geschrieben ist und irgendwo aufgeschrieben und notiert und solche Sachen, sind meine Lieder. Jetzt würde ich sagen, ist es ein Konzertabend und von dem her eigentlich ganz klar ein Musiker. Aber ich habe dann sehr lange gekämpft irgendwie, dass das auch als Musik wahrgenommen wird, was ich mache. Habe mich dann schon am Anfang meiner Karriere, habe ich mit dieser Vehikel der Kabarettwettbewerbe schon auch bedient, also wahrscheinlich auch diese, und bin mittlerweile altersmilde mit mir übereingekommen, dass all diese Anstrengungen vollkommen für den Hugo sind, weil mir die Leute eh dort hin tun, wo sie mich hin tun wollen. Und wenn mir jetzt einer als Kabarettist einordnen will, bitte ordne mir als Kabarettist ein, wenn wer sagt, das ist also Musiker, ich kann mit allem, ich kann beides.
Womit kannst du gar nicht leben?
Alleinunterhalter.
Okay, verstehe.
Auch irgendwo dann mit, wahrscheinlich gar nicht leben kann ich mit gar nichts. Also Alleinunterhalter stimmt ja auch irgendwo, aber da habe ich halt sofort diesen Bontempi-Orgel-Begleiterautomatik.
Sag mir, quando.
Das ist Alleinunterhalter. Das bin ich nicht. Aber eigentlich stehe ich meiste Zeit alleine auf der Bühne und unterhalte Menschen. Ein Wort, was ich nicht mag, ist Entertainer. Dann habe ich aber mal einen Ententrainer draus gemacht. Von dem her geht das auch. Keine Ahnung. von mir selber sage ich meistens Musik, Kleinkunst, Hybrid oder lustiger Liedermacher.
Ich finde auch. Ich finde Liedermacher ist wunderschön. Ja, ist gut, ist
gut. Du hast irgendwo dein Schaffen in Pre-Nespresso, Pre-ORF und Post-ORF eingeteilt. Was ist denn da dahinter?
Wo habe ich das erzählt letztens in Brooklyn? Nein, oder? Nein, das hast, Wahnsinn. Kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ihr seid großartig vorbereitet.
Vielen, vielen Dank.
Das ist ja Wahnsinn. Also Pre-Nespresso.
Da kommt so einiges.
Ich fürchte mich mal nicht, weil bis jetzt ist es sehr, sehr angenehm. Pre-Nespresso war diese Ära, ich habe einmal ein Lied geschrieben, 2010 ist das rausgekommen, das hat geheißen What Else oder Nespresso Song unter dem Namen Firmier da auch, mit dem habe ich mitgemacht beim FM4 Protest Song Contest damals, genau. Bin ins Finale gekommen und das ist für die damalige Zeit, glaube ich, so ein bisschen viral gegangen. Also meine Wahrnehmung war, dass nach diesem Lied auf einmal Leute im Konzert gesessen sind, die ich nicht mehr persönlich kennt habe über irgendwelche Ecken. Also das war die Pre-Nespresso-Ära, dann hat die Post-Nespresso-Ära angefangen. Was habe ich dann noch für Ehren?
Pre-ORF
ja.
Und Post-ORF.
Genau, und dann habe ich 2012 bei dieser ORF-großen Comedy-Chance mitgemacht, also wieder so ein Kabarett-Vehikel eigentlich. Und das hat auch nochmal so einen überregionalen Bekanntheits-Push geben und seitdem bin ich wirklich Land auf, Land ab und sehr für im bundesdeutschen Sprachraum, allerdings diesseits des Weißwurst-Äquators unterwegs gewesen. Das war auch nochmal so ein Bekanntheitspush. Hätte ich wahrscheinlich, das ist auch sowas, so ein Ding, da hätte ich vermutlich vielleicht auch mehr draus machen können, damals noch, weil ich da wirklich sehr unbedarft eingefallen bin und das war eine Zeit, wo Social Media noch nicht so weit war, dass man Beiträge planen kann und solche Sachen und ich habe das wirklich alles gehabt. Ich bin da wirklich aus dieser Comedy-Chance außer nach dem Auftritt schnell zum Handy irgendeinem Laptop mit einen Beitrag abgesetzt und sowas, dass das halbwegs aktuell ist. Also da habe ich auch noch kein Team rund um mich gehabt, die mich unterstützt hat. Also es ist wirklich, das war so diese, da war dann irgendwann da, wie dann auch dieses Team in mein Leben gekommen ist, dann mit einer Agentur und sowas und mit einem Booker und sowas, das war dann einfach die Post-ORF-Ära.
Wir haben jetzt schon einiges sozusagen festgemacht, also die Wortgewandtheit, die Musikalität, aber ich finde, was bei dir sensationell dazugehört, wir kommen sicher noch zum Look, ich rede noch nicht an, nein, sondern ich rede jetzt über das Oberösterreichische, weil ich finde, das ist auch ganz wichtig, oder?
Ja, das ist was, was gar nicht bewusst passiert. Also ich kann irgendwie schreiben, ich habe schon Lieder geschrieben in Standarddeutsch. Das fällt mir immer sehr schwer. Ich finde die Sprache sehr sperrig. Englisch wird sehr schnell klischeehaft und ich habe dann einfach in meinem Dialekt geschrieben. Und ich bin ja wie viel Oberösterreicher, dass ich mal so bis zur Matura geglaubt habe, dass unser Dialekt der neutralste ist von alle. Weil Wien hat doch eine sehr melodiöse Färbung, Tirol kennt man schnell außer, Steirisch kennt man schnell außer, Kärntnerisch. Und da glaubst du dann als Oberösterreicher irgendwie so, dass Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg, das ist alles so ein Sumpf, wo wir eh alle ein bisschen ähnlich klingen. Und dann kommst du nach Wien im Studium und dir wird das erste Mal klar, dass es Leute gibt, die verstehen überhaupt nicht, was du da jetzt sagst. Was du sagst, ja, da lasse ich mir nur eine Echtelzeit oder da muss ich netter das oder sowas. Und ich habe halt immer so geschrieben, wie ich schreibe, wie ich sprich. Und das ist auch ein bisschen vielleicht ein Markenzeichen geworden, aber wenig bewusst. Also ich wollte jetzt nicht bewusst den Oberösterreicher außerhängen lassen oder sowas.
Sondern du bist es einfach, oder?
Ich bin es einfach und ja, es ist mir irgendwas runtergefallen.
Glaubst du, dass man, wenn man eben so Geschichten erzählen will, musikalische, so wie du sagst, dieses Storytelling in der Musik, dass man das nur in seiner eigenen Sprache machen kann vielleicht?
Das ist schwierig. Ich glaube nicht, weil es gibt viele Künstlerinnen, zum Beispiel da Vöcklabruck auch weg. Ja, ist eine Vöcklabrucker Künstlerin, die schreibt großartige Songs auf Englisch. Ich kann es halt nicht. Ich finde das um und auf als schaffende Person ist, dass du einen Ausdruck findest, wo du wahrscheinlich, und jetzt bemühen wir wieder dieses, was ich ja finde, furchtbare Wort, irgendwie authentisch rumkommst und authentisch dahinter stehen kannst. Das ist, glaube ich, schon wichtig, dass du selber nie das Gefühl hast, ich verstehe mich jetzt oder ich, ich, ich künstelt da gerade irgendwas vor. Das ist, glaube ich, ganz, ich mein, ihr seid beide moderierend unterwegs, das wird ja wahrscheinlich ähnlich sein. Das
na, bei uns ist viel Ärger, bei uns, alles, was Spaß macht, funktioniert. Und das macht einfach Spaß.
Was so lustig ist, ist das, wenn du sagst, du bist nach Wien gekommen und dann haben sie nicht verstanden, der Robert kriegt es gerade von seiner Wiener Blase ein bisschen ab, dass die sagen, du seid du da Oberösterreich und Salzkammergut unsicher machst, redst du immer gescherter?
Ja, ich meine, die Wiener glauben gern, dass sie ungefärbt sprechen. Das stimmt ja auch nicht. Und ja, keine Ahnung. Aber ja, es gibt natürlich Eigenarten, die dann auffallen.
Goi, genau. Nein, aber ich muss dazu sagen, ich kriege eigentlich Lob dafür. Ja, weil es sagen ja die meisten Städter gut. Und dieses Hochdeutsche oder wie du jetzt richtig gesagt hast, Standard Österreichische oder Standarddeutsche, es ist ja nicht Standarddeutsch, oder? Weil die Deutschen reden ja nochmal anders in Wirklichkeit. Ja,
Standarddeutsch dann.
Ja, ist ein großes Fach. Soll man den Wissenschaftler außerhängen lassen?
Ja,
immerhin, dass sie die zwei Vorlesungen Germanistik irgendwo auszahlt haben.
Deutsch ist eine plurizentrische Sprache, das heißt, es gibt mehrere korrekte Standarddeutschs.
Es gibt ein bundesdeutsches Standarddeutsch, es gibt ein oberösterreichisches Standarddeutsch und es gibt ein Schweizerdeutsch, also ein Schweizer Standarddeutsch. Das alles, die haben alle unterschiedliche Wörterbücher. Es gibt Worte, die sind in Österreich richtig, die gibt es in Deutschland nicht. Ja. Das Organstrafmandat findest du jenseits des Alpenlandes kaum. Und Pampelmuse sagt bei uns kein Mensch. Nein. Und solche Sachen. Ja. Und das schlägt sich aber dann natürlich auch in der Umgangssprache, im Gebrauch von, wir reden kein mit Vergangenheit. Bei uns gibt es nur Vergangenheit. Gestern bin ich gewesen und nicht gestern war ich. Oder gestern bin ich da durch die Walchen gegangen und der Deutsche würde sagen, gestern ging ich durch die Walchen und sowas. Und waren wir in die Walchen gewesen. Ist übrigens auch falsch.
Aber welcher Teil von Deutschland sagt das? Waren gewesen? Weil das gibt es ja wirklich auch.
Ja, das gibt es für, aber es ist falsch. Also die Zeit gibt es schon, es ist das Plusquamperfekt, das wird nur falsch verwendet.
Jeder Lateiner weiß, was das richtig ist, gell?
Ich würde ja gerne, ich plädiere ja dafür, dass wir überhaupt nur mehr nur im Futur exakt reden. Ja, was? Morgen werde ich bei einem Podcast gewesen sein.
Richtig. Aber das stimmt auch.
Ja.
Ja? Warum glaubst du, hat man solche Hasswörter, wie du sagst, authentisch sein? Woher kommt das, glaubst du?
Also authentisch ist nicht wirklich ein Hasswort. Ich finde nur, es wird viel zu viel verwendet. Es gibt im Kultur- und im Kunstbetrieb zwei Worte, die meiner Meinung nach inflationär gebraucht werden. Das ist authentisch und Genie oder genial. Mhm. Nein, wir kochen alle nur irgendwo mit Wasser und Wissen. Und ich glaube, die Schnittmenge dieser zwei Worte ist, dass du halt dann weißt, wie du das mit Wasserkochen authentisch präsentieren kannst, dass die Leute dann sagen, boah, das ist authentisch und genial. Keine Ahnung. Ich habe wenig Probleme damit, aber es gibt, glaube ich, schönere Worte wie authentisch. Lebendig.
Lebendig ist gut. Hast du sowas, was du nicht hören kannst? Bei mir ist zum Beispiel, ich komme aus der Werbung, bei mir ist nachhaltig.
Das
war gut. Das ist wirklich ganz ein schwieriges Wort. Und die nächste Stufe von nachhaltig ist, dass man sagt, wir können das Wort nicht mehr hören, nachhaltig, aber alles in dieser neuen Kampagne sollte noch schwingen.
Das ist immer das gut. Sagt wer. Ja, das ist auch komisch.
Absolut. Das sind Briefings, absolut. Ja. Dass man einfach sagt, du, nachhaltig darf man nicht mehr sagen. Weißt du eh genau, aber es muss nachhaltig schwingen.
Das erinnert mich ein bisschen jetzt an diese Zeit, wo auf einmal Bio verschwunden ist aus der Werbung und es nur mehr nur aus der Region war.
Aus der Region ist gut. Ja. Bis man dann gemerkt hat, dass das einfach der größte Dreck war, aber aus der Region, ja.
Dann ist Bio, das war der Return of Bio.
Dazu möchte ich mich nicht äußern. Ja.
Und ich schon gar nicht. Alle Hates an den Peter.
Meine Frau, die Babsi, hat seit letzter Woche gesagt, jetzt nimmst du im Podcast gar nichts, gar kein Blatt mehr vor dem Mund. Da habe ich mir gedacht, was habe ich denn gesagt letzte Woche? Weißt du es?
Ja. Überlege mal ein bisschen. Ja,
und jetzt zurück zu unserem Gast.
Ja, ich finde das gerade wunderbar zu hören.
Hey, ich habe ein Zitat von dir, und zwar hast du gesagt, Stadien für ich keine, aber ich kann von meiner Musik leben und das nicht unbedingt schlecht. War das seit diesen drei Stadien, die da passiert sind bei dir, ist dann richtig gelaufert worden?
Ich würde heute dazu fügen, meine Ansprüche sind aber auch nicht die höchsten. wie war jetzt deine Frage? Entschuldigung.
Ob das passiert ist damals in der In der, pass auf, ich sag's nochmal ganz kurz, in der Prä-Nespresso-Phase, Prä-ORF, Post-ORF-Phase.
Also ich würde die wichtig dafür?
Die Post-ORF-Phase war wichtig. Also es war tatsächlich so, seit dieser großen Comedy-Chance da danach ist dann das Jahr gekommen, wo ich entschieden habe, okay, wenn ich das jetzt ernsthaft verfolge und da meine Energie reinlege, kann ich so viele Auftritte spielen in einem Jahr, dass ich über die Runden komme. Und mit über die Runden kommen meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie am Hungertuch nage und schauen muss, wie geht sich das mit der Miete und solche Sachen aus, sondern dass ich halt einfach das als meinen Lebensunterhalt hernehmen kann. Und das ist in der Kunst schon ganz, ganz viel wert, wenn du auf der einen Seite dein Hobby ja zum Beruf machen kannst, dir trotzdem eine Freude dabei behalten kannst, dass du nicht sagst, heute muss ich. Freilich, diese Auftritte gibt es immer wieder mal. Das hat jeder mal diese Momente, wo man sagt, heute freut es mich, aber das hat auch jeder, der in irgendeine andere Hocken geht, der am Tag oder was. Ja. Und dass du davon leben kannst. Das ist eigentlich das ist keine Selbstverständlichkeit, weil da gehört im Kunstkulturbereich immer sehr viel Glück und sehr viel zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort dazu. Insofern bin ich für das sehr dankbar. That said, es gibt natürlich schon die Menschen, bei denen es einen ganz anderen Schnäuzer macht, auch nochmal, die wesentlich besser von sowas leben können. Radio-Hit oder sowas oder irgendwelche Airplay-Millionen, das hat es bei mir bis jetzt noch nicht gespielt, kann noch passieren. Ich weiß allerdings nicht, ob ich so Lieder schreibe. Ja, das ist wahrscheinlich nicht das Mainstream-Chart-Tauglichste und sowas. Also da kann man sich viel, viel Gedanken drüber machen, aber ich finde, es ist schon mal eine Errungenschaft, für die man irrsinnig dankbar sein darf, demütig dankbar sein darf, dass man irgendein Projekt auf die Beine stellt, da auch wenn viel passiert und so, und dass du irgendeinen Weg findest, wie du von dem leben kannst. Und das ist definitiv in diesem ein Jahr dann nach der großen Comedy-Chance, habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt da dranbleibe, wenn ich das so mehr will, dann habe ich mal ein Team rundherum, einen Booker organisiert, das war der Krein Zerwig, mein großer musikalischer Mentor, der war auch von dieser Big Easy Band, damals der Bassist und eigentlich Chef von der Band so ein bisschen. Und dann bin ich irgendwann am Freund von mir diese Töchtersöhne-Musikagentur gegründet, wo ich heute dabei bin und so. Und das, also ich habe da sehr viel Glück gehabt. Und das gehört wahrscheinlich beides dazu. Glück, Talent, beides von die drei. Glück, Talent und viel Arbeit.
Glaube ich auch.
Und
das war, ja, ja. Ich habe gehofft, dass du das jetzt sagst, weil ich glaube, das ist so aus Um und Auf, dass du trotzdem dran bleibst
ständig. Das stimmt, aber das Tragische ist, ich bin das einmal in einem Interview gefragt worden, wo die interviewende Sportlerinnen Vergangenheit gehabt hat. Und die wollte dann so von mir wissen, hast du jetzt die drei Tipps, die du irgendwie jungen Künstlerinnen, jungen Musikerinnen geben kannst, wo man dann sagen kann, machst du das und dann schaffst du das. Und dann habe ich gesagt, nein, weil das gibt es in der Musik und in der Kunst nicht. Und die hat dann, wieso? Es gibt ja im Sport, da sage ich, ja, nein, aber wenn du weiter hupfst wie alle anderen, kommt irgendwann einmal wer drauf, dass du weiter hupfst wie alle anderen und dann hupfst bei den Olympischen Spielen mit. Ja, das gibt es halt in der Musik leider nicht, weil da gibt es irrsinnig viele Leute, die irrsinnig viel arbeiten und dann trotzdem, wo dieses Klick fällt oder sonst irgendwas halt nicht eintritt, dass die halt strampeln müssen oder vielleicht einen Zweitjob haben, wo ja überhaupt kein Schand dabei ist. Aber halt, ich erachte es schon als großes Privileg, dass es mir gegeben ist, quasi, dass ich von dem lebe, würde aber auch nicht abstreiten, dass ich sehr viel arbeite. Wenn sie jetzt meine Leute, die sich in den letzten Wochen in meinem Umfeld befinden, meine Freundin, meine Familie, meine Freunde und sowas, die greifen sie alle schon am Schädel und sagen, was ist mit ihm los, was ich jetzt gerade in dieses Album einbuttert, was da nächstes Jahr rauskommt. Wahnsinn. Also von einer 40-Stunden-Woche sind wir da weit weg.
Jetzt hat sich ja die Branche geändert, so wie die allermeisten. Früher hat man gehabt Plattenfirmen, Booker, man hat irgendwie gehofft, dass irgendwelche Journalisten über einen schreiben, das Album horchen und so weiter. Heute gibt's einfach ganz andere Parameter. Du kannst im Prinzip, jeder kann was aufnehmen, jeder kann es irgendwie streuen in die Welt. Es muss halt gehorcht werden, gesehen werden und so weiter. Würdest du sagen, die Möglichkeiten für Musiker sind besser geworden oder schlechter geworden durch diese Möglichkeiten der Omnipräsenz?
Ich glaube, ich würde ganz nüchtern einfach sagen, sie sind anders
geworden. Ja. Aber wie geht es dir damit? du kommst ja trotzdem nicht hundertprozentig aus dieser Zeit heute, sondern ein bisschen schlagt es bei dir schon noch zurück in diese klassische Musikwelt.
Ich bin so am Übergang, glaube ich, groß geworden. Also wie ich angefangen habe zum Musik machen, war Spotify nun nicht so ein wichtiger Player, auf den man geschaut hat.
Aber es hat es gegeben, oder?
Es hat es gegeben, aber da hat es noch iTunes gegeben und da hat es schon noch physische CD-Verkäufe vergeben und Vertriebe, die gesagt haben, ja okay, wir nehmen da mal 100 Stickel noch und das vergiss es. Wenn du heute kein Superstar bist, schreit kein Vertrieb mehr nach irgendeiner CD von dir oder sowas. Also ich glaube, der Gatekeeper ist gestorben. Den gibt es nicht mehr wirklich. Es hat halt jeder die Möglichkeit, dass er seine Kunst, seine Musik, sein was auch immer präsentiert. Das ist wahrscheinlich noch nie so leicht gewesen, wie heute ein Publikum zu finden, weil es eben diese Gatekeeper nicht mehr gibt. Du kannst Werbung machen für alles über Social Media noch und nöcher. Das ist alles sehr einfach geworden. Der Preis für diese Freiheit ist, dass du meistens alles selber machst oder dir halt irgendwelche Agenturen dafür zahlen musst, weil das ist richtig viel Arbeit. Und da fange ich jetzt aber noch gar nicht von KI zum Reden an, was ja das Ganze, haben sie wir unlängst unterhalten, was ja dieses ganze Game wieder ein bisschen verändert und sowas. Es ist einfach anders geworden. Und es gibt Leute, die finden in dieser Social-Media-Welt einen Weg, der funktioniert. Dann gibt es Leute, die finden einen Weg, der funktioniert und haben eine Freude dabei. Dann gibt es Leute, die finden einen Weg, der funktioniert und haben keine Freude dabei. Dann gibt es Leute, die finden keinen Weg, der funktioniert und haben eine Freude dabei. Und dann gibt es Leute, die finden keinen Weg, der funktioniert und haben keine Freude dabei. Und ganz wenige machen es überhaupt nicht. Also und so, da gibt's, es ist eine irrsinnige Bandbreite und Segen und Fluch. Social Media, schwierig. Ich fahre das Modell, dass ich großteils alles selber mache, ab und an schon die Werbungen, meistens so, wenn neue Platten oder neue Programme oder Singles oder was weiß ich erscheinen und sowas. Und sonst schaue ich halt, dass ich irgendwie den Content, den ich habe, die Lieder, die ich habe, Social Media tauglich präsentieren kann. Setze mich so wie jetzt gerade, geht gerade ein Bit von mir recht gut, wo ich halt irgend so ein Lied von mir, was sich mit der Thematik der modernen Vornamen auseinandersetzt.
Was ist denn dein lieblingsmoderner Vorname?
Mein Liebling? Justin wahrscheinlich.
Justin
ist schon, ja, ist schon gut.
Ich mag also, Cedric.
Cedric?
Ja, vor allem kombiniert also, mit irgendeinem wirklich typisch österreichischen, oberösterreichischen
Namen. Ja, genau,
Namen.
Ich finde die Namen oft cool, aber es ist ja dann eben der Justin Unterberger oder sowas. Das ist dann manchmal, ja, keine Ahnung, ein bisschen.
Warum mir tut warum jetzt schon der Justin Unterberger Leute dazu her.
Entschuldigung.
Oder Justin Mötte bei uns, ja, unbedingt.
Aber es ist ja wirklich, auch wenn es dann lässt, wieder, aber immer noch besser, wie der Elon Musk seine Kinder nennt und so.
Ja, das stimmt.
Hörst du kurz? Weiß ich gar dieses nicht. XE nach irgendeinem so Auto, glaube ich, oder was? Keine Ahnung.
Auto der hat ja unendlich Kinder, oder?
Ich weiß nicht. Ich versuche mich so wenig wie möglich mit diesem Menschen zu befassen, weil man leider eh überall mitkriegt. Ja. Ich habe mir unlängst ausgerechnet, mit ChatGPT, wie er da Billionär geworden ist. Wenn ich mir jeden Tag 1 Euro in ein Glas rein habe, vor wie vielen Tagen muss ich anfangen, dass ich so viel Geld habe wie der Elon Musk? Na klar, vor 1 Billion Tage. Was war da gerade? Da hat es noch keine Pflanzen gegeben, da hat es noch keinen Sauerstoff gegeben, nur keine nennenswerten Organismen.
Und geschweige denn Münzen.
Ja, geschweige denn.
Ja, es ist ein Paradoxon.
Ja, richtig.
Wäre nicht gegangen.
Wüt. Du, war von den Vornamen zu den Nachnamen. Ich habe in der Recherche einen super Witz von dir gehört. Ein Telefonanrufwitz mit dem Herrn. Warst du eh schon, oder?
Schütt.
Ja. Ja, bester Witz.
Bitte erzähl. Ja.
Bei Herrn Schütz, da haben wir jetzt Telefon und der hat da gesagt, Schütz, sagt der andere, na, bei uns scheint Sonne.
Ich liebe solche kurzen.
Ja.
Bitte, Robert, den musst du aufschreiben fürs Radio.
Hab ich schon. Ist ein guter Witz. Credits gängen zu meinem Vater, wo der her hat. Keine Ahnung.
Okay. Was ist denn der Lieblingswitz? Weil ihr seid ja offensichtlich beide, welche diese Witze merken können. Ich bin's nicht.
Ja, sicher.
Ja, ich habe einige, aber ich werde sie nicht preisgeben, weil ich brauche sie für meine Show.
Alright.
Alright. Du, ich muss dich unbedingt noch fragen zum Attersee. Dein Bezug zum Attersee.
Ja.
Du bist ja sehr viel hier gewesen und wie der Peter vorher vorgelesen hat in seinem wunderschönen Essay. Ja, wirklich, oder?
Ja.
Hast du ja sozusagen hier auch deine schreiberischen Wurzeln im Sommer, während andere baden gehen? Stimmt das überhaupt?
Blonder Engel gab es ohne den Attersee definitiv nicht. Nein.
Aber wie kommt das?
Ich bin, da kommen wir jetzt wieder auf Demut, Dankbarkeit und Privilegien zu sprechen. Ich bin in der glücklichen Lage, dass es mir und meiner Familie seit mittlerweile 30 Jahren gegeben ist, dass wir hier in so einer Art WG mit vier anderen Familien in einem Haus wohnen können. Und das ist wirklich...
Ich habe aufgeschrieben, Kommune.
Ja,
nachdem, wie du das letztes Mal, wie wir uns kennengelernt haben, erzählt hast, habe ich mir danach aufgeschrieben, weil ich wusste, wie laut in dem Podcast ein Kommune-Rufzeichen.
Ja, es hat tatsächlich ein bisschen Kommunenzüge. Es ist ein bisschen so, wir sind vier Familien, die sich halt ein Haus teilen, wo jede Family ihre drei Zimmer hat. Und dann gibt es Gemeinschaftsbäder und Gemeinschaftsküchen und sowas. Aber es ist in einer... Es ist ja halt ein riesiger Drumgarten dabei und da sind wir im Haus und auch in dieser Liegenschaft, wo dieses Haus steht, sind halt Leute, die musizieren und da gibt es dann die abendlichen Jam-Sessions und sowas und so. Und das mit in diesem Feld bewegt sich ein Felix Schobesberger, seit er sechs ist, jeden Sommer zwei Monate lang ungefähr. Ja. Und so habe ich dann auch wahrscheinlich meine Liebe zur Musik da oben entdeckt. Und da ist auch dieser besagte Herwig Kreinz, der dann mein Booker war und eben musikalischer Mentor. Der war Bassist bei mir in der Band, in der Hedwig Hasselrieder Kompo früher. Der ist da dabei und dann andere Mitbewohner von mir und gute Freunde, die spielen dann eine Gitarre und quetschen und sagen. Und super. So ist das entstanden. Und ich bin eigentlich dem Salzkammergut, seit ich ein kleiner Bub bin, sehr verbunden und vor allen Dingen halt dem Attersee. Kenne natürlich die anderen Ecken auch ein wenig, aber this is my hood.
Aber wie schön, dann bist du ein klassischer Sommerfrischler.
Ja, ich bin ein klassischer Sommerfrischler. Ich mag dieses Wort sehr gern. Ich mag Sommerfrische sehr gern. Ich bin mir bewusst über all die Problematiken, die natürlich mit diesem ganzen Stichwort Kaufkraft und Gentrifizierung und sowas und Zweitwohnsitzler einhergängen und bin der Nutznießer eines Privilegs, was schwierig ist manchmal. Aber ja, ich bin ein Sommerfrischler.
Es ist schon cool. Würdest du sagen, der Attersee ist eine Art Muse für dich? Reißt du dich ein? Klimt, Maler, Schobesberger, kann man das schon sagen?
Klimt, Maler, Engel. Ja. Ja, also ich habe schon viele Lieder da geschrieben. Gibt sogar ein Lied über das Salzkammergut, was ich da geschrieben habe, über den Sommer in Salzkammergut.
Das über den Regen.
Ja, ist das. Und das ist der erste Sommer, der diesem klassischen Sommer im Salzkammergut nicht entspricht, wo es dann auch immer so drei Wochen Schnirl einregend.
Was ist da lieber? Jetzt einmal weg vom Spaß. Welche Art von Sommer hier im Salzkammergut ist da wirklich der liebere?
Das kann man ja heute eben ohne dieses gesellschaftliche Gewissen nicht mehr sagen. Ich habe es natürlich schon gern, wenn die Sonne scheint und wenn ich baden gehen kann. Wenn ich aber gerade sehe, dass halt wie wenig Wasser im See ist und dass aus der Marina, wo wir weggefahren sind, einfach Boote nicht mehr rauskommen, das ist schon tragisch. Also mir war es
tragischeres, als wenn du dein Boot einmal zwei Wochen nicht aus der Marina rausbringst.
Naja, aber es ist ja auch so mit Dürre und Trockenperioden das und sowas. Tragisch, und wenn du dann die hiesigen, ja stimmt, Entschuldigung, also das Nein, aber man lernt ja dann doch auch, wenn man 30 Jahre da Sommerfrische betreibt, lernst du doch auch die ein oder anderen Einheimischen irgendwann kennen, die so das ganze Jahr da über sind, die auch in den Geisterstädten im Winter da wohnen, die oft in der Landwirtschaft sind, die schon ganz anders jammern über solche Sommer, wie wir Sommerfrischler das dann. Dementsprechend war er wahrscheinlich der Sommer, den ich mir wünsche, war er wirklich so ein Sommer, wie ich ihn in der Kindheit kennt habe, wo es sau schön war, irrsinnig oft, und dann hat es halt einmal eine Woche geregnet, ist auch schön, vor allem, wenn man so ein Brettspiel-Junkie ist, wie ich bin, das ist ja eins von meinen großen Hobbys, ist ja, dass ich mir solche 2,5 Stunden Brettspielgeräte noch und nöcher besorge und lerne und spiele mit allen, die sich da bäumen. Das kann ja dann auch sehr schön sein. Aber bottom line, ja, ich habe es schon lieber schön, wie regnet.
Aber jetzt kennen wir das Attersee-Lied sozusagen. Ich habe eins kennengelernt vor wenigen Tagen, das Kasperl-Lied. Ja. Was ist denn da passiert?
Ich köpfe da mal gar keine.
Was war denn da hast du über den Autor von Schlafesbruder irgendwas gesungen?
Ja. Also, meine lieben Zuhörenden, es gibt auf meinem, ich glaube, es war das dritte Studioalbum, das hat geheißen Band on a Message, gibt es eine Nummer über einen Kasperl, der ins Burnout geht, weil er diese ewige Heiterkeit nicht mehr aushält, die er versprühen muss. Also es ist eine Last für ihn, ein Joch, unter dem er zu leiden hat. Und da habe ich ein Lied geschrieben, wie es im Kasperl da so geht. Und da habe ich dann ein Reimwort auf das Wort leider gebraucht. Und da hat man gedacht, naja, dann nehme ich den, der hat Kasperlpost moderiert, das ist der Robert Schneider. Hab das eingesungen, aufgenommen, ausgebracht auf Platten, verkauft diese Platten bei meinen Konzerten, spüße bei meinen Konzerten, steht irgendwann einmal ein Fan nachher da und sagt, du weißt schon, dass das nicht der Robert Schneider ist bei der Kasperlpost, sondern der Robert Steiner. Tatsächlich, ich habe ein bisschen sowas wie einen Ziffernsturzkopf mit Namen. Robert Schneider, Autor von Schlafes Bruder, und ich war ein klassischer Recherchefehler. Darf ich mich bei dir jetzt entschuldigen mit Handschlag?
Angenommen.
Du hast auf jeden Fall geschrieben, wie gesagt, hey, kommst du in Salzburg-Podcast und sagst, ist er eh nicht wahnsinnig besser auf mich?
Aber ich finde es trotzdem großartig. Die ganze Geschichte ist sensationell, ja, und vor allem ehrt es uns sehr, dass du über den Kasperl ein Lied gemacht hast, auch in Bezug des Textes. Aber dann hast du auch Rolf Rüdiger und Konfetti mit eingebaut. Ja. Das war großartig.
Ja, Rolf Rüdiger, Konfetti, die Helden meiner Kindheit. Also ich kann mich erinnern, ich bin ein Kind der 90er, was schon manchmal, ich hab schon schneller deutsches Fernsehen gehabt da daheim, wo es dann so auf RTL 2 und so halt unterwegs warst.
Aber bin Bambino. Zum Beispiel.
Aber das war doch eher meine Zeit, kann das ja sein, ich glaub, oder?
Ja. Ich glaub, nein, also ja, die ORF-Helden meiner Jugend waren tatsächlich Konfetti und Rolf Rüdiger. Und die Gans hat es noch gegeben.
Mimi.
Tom Turbo hat es auch gegeben, habe mich aber immer gefürcht. Also so vollgeschrieben, Tom Turbo war nicht möglich, da habe ich Angst gehabt. Mhm. Das war mir zu so Fritz Phantom, Rosso Robot, das waren nicht so meine, wobei es da auch Dr. Gruselglatz ist, also erstens der Name ist ein Wahnsinn, und also hat schon, Rolf Rüdiger hat sogar mal ein Stofftier gegeben, was ich haben wollte, irgendwie so im Alter von 7 oder 8, und das habe ich nicht gekriegt. Schade.
Werden wir vielleicht
ich kann dir das nachliefern.
Sarazzi mit dem Spazi.
Ich habe ein bisschen Beziehung. Ja,
okay. Ich sage da Geheimnis. Aber der Rolf Rüdiger war schon mal auf dem Boot.
Ja, das stimmt. Wir müssen aufpassen. Erstens zirkt es zu. Zweitens sind wir wirklich weit weg von der Marina. Jetzt pass auf. Drittens, ich schaue auf die Uhr. Wir sind bei einer Stunde.
Jetzt pass auf. Wir haben noch was vorbereitet für dich. Ja? Wir holen jetzt einmal deine Gitarre.
Bitte. Oh, das finde ich super, dass du die mit hast übrigens.
Also da geht's auf, gell?
Soll ich da helfen?
Du
bist der Schlagzeuger, gell? Das sind
nicht deine. Spielst du eigentlich andere Instrumente?
Ja, Five-String-Banjo spiele ich.
Ah, geil.
Und ich bin sehr traurig, dass da nie wer fragt, ob ich es mitnehme. Aber Five-String-Banjo ist immer das Instrument, was das ausboxt, übersiedeln die Nachbarn.
Also du, hat deine Mama eigentlich jemals erfahren, dass man mit einer E-Gitarre einen Kopfhörer verwenden kann?
Ja, aber es war trotzdem die Anschaffung eines E-Gitarre und eines Verstärkers gewesen, was halt, man weiß ja nicht, wie lange der Bub dabei bleibt. Aber habe ich dann alles gekriegt. Also, was muss ich jetzt machen?
Wir haben uns gedacht, nachdem wir gesehen haben, wie unglaublich du improvisieren kannst.
Dein Programm.
Dass wir da immer wieder was zuwerfen einfach.
Und Wörter.
Wörter, genau. Wir sagen einfach ein Stichwort, wir haben 3 Runden,
ja,
und du schaust, dass du irgendein Lied draus machst. Okay. Ja? Das erste bei mir.
Immer andere Lieder sein?
Ja, bitte.
Immer andere Lieder.
Ja, bitte. Was? Wie schwierig machst du das?
Runde 1 heißt der Attersaison, und zwar, das ist nur zum Aufwärmen. Suchen wir uns aus, ich würde das nehmen.
Ja?
Nehmen wir das Wort Badeschlapfen.
Badeschlapfen?
Badeschlapfen.
Okay.
Well, I woke up one morning and my baby's gone. She left me here lying in my bed all alone. Wach quasi auf am Morgen, liegt ganz allein der Hapfen. Sie ist angerissen, hat alles mitgenommen, sogar meine Badeschlapfen. Ich hab den Blues. Ich hab den Badeschlapfen Blues. Quasi im wahrsten Sinne des Wortes kann ich Shoes. Ich hab den Badeschlapfen Blues. So ungefähr, das war dann, so würde ich das anlegen.
Sehr in die gut. Richtung, ja. Ich würde sagen, bestanden. Wir kommen zur wirklich schweren Runde Nummer 2, das Genre-Roulette haben wir es genannt. Ja. Ja. Und da hätte ich gern, würde ich sagen, das Vorletzte, was sagst du?
Ja.
Ein Kinderlied über einen Sonnenbrand.
Ein Kinderlied über einen Sonnenbrand. Scheiße, Mann. Okay.
Ich sitze hier am Badestrand und habe einen Sonnenbrand. Ich sitze hier am Badestrand im schönen Attersee-Land. So in die Richtung.
Ja, ja, super. Okay.
Und jetzt die Champions League.
Wir hätten uns gedacht, du schreibst uns jetzt noch den Netzwieder-Podcast-Song.
Als grande Finale.
Netzwieder-Podcast-Song. Boah. Das klingt nach Reggae.
Ja.
Aber so ein Moll-Reggae wahrscheinlich.
Ja, ist gut.
Okay.
Ja, ich war schon in so viel Podcasts und in die wenigsten komm ich wieder. Aber der eine, der Podcast, da komm ich gern her, weil die zwei sind jetzt wieder. Sie lassen mich singen da am Boot, aber jetzt zieht's zu, leider. Es sind da Peter Zettelhofer und der Norbert Schneider. So in die Richtung irgendwie.
Unglaublich, ich bin sehr happy.
Jetzt auch noch zum Norbert, das ist auch nicht schlecht. Ja. Den gibt's auch noch.
Ja, no! Nächste. Das sind die nächsten 10 Jahre, die ich Busse tun muss. Warte die Knie nieder. Ja,
aber der Norbert Schneider hat aber zu mir gesagt, das nervt ihn, wenn er als Robert Steiner geredet wird.
Robert Schneider. Entschuldigung, war der nächste Freudchen.
Aber es wieder in Netz wieder, würde ich sagen. Ja. Dann klären wir das wieder auf. Ja.
Wonderful.
Dann machen wir neue Sachen.
Jetzt haben wir noch den Wordrap für dich.
Absolut. Bitte.
Ganz kurze Fragen, bitte ganz kurze Antworten. Im Salz kann man gut schmecken, ja?
Salzburger Nockerl.
Echt?
Super.
Im Salz kann man gut, taugt man nicht.
Schnierlring?
Ja. Im Salz kann man gut, fehlt mir.
Huh. Boah. Wenig.
Auch schön.
Ja, schön, ja. Und am Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Ja, für mich tatsächlich die kontemplative Ruhe.
Sehr schön, sehr schön.
Angel, lieber Felix Schobesberger, vielen, vielen Dank, dass du hier warst in Netz wieder, dem Salzkammergut Podcast, Episode 99. Nächste Woche unbedingt einschalten, ein- und zuhören, zuschauen. Episode 100, wir haben einiges vor.
Bis dann.
Pfiat euch,
danke.
Servus.
Bevor wir euch entlassen, Peter, da war doch noch was.
Richtig, wenn es euch heute gefallen hat, dann haben wir zwei kleine Bitten. Erstens, haut uns eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify rein, am besten natürlich 5 Sterne.
Ja, 4 akzeptieren wir auch, aber dann müssen wir reden.
Schreibt dazu, was euch taugt. Lustig, informativ, die zwei sind völlig deppert. Alles ist gültig, Hauptsache es steht was drinnen.
Und zweitens, das ist noch fast wichtiger, ihr kennt sicher jemanden, der mit dem Salzkammergut was am Hut hat. Schickt dem oder der jetzt den Podcast, nicht morgen, jetzt, solange ihr noch dran denkt.
Jede Bewertung, jede Weiterempfehlung bringt uns eine Stufe weiter. Wir haben heuer noch viel vor und wir zählen auf euch. Danke, dass ihr dabei seid. Servus.
Pfiat euch.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.